Herzlich willkommen zum Miteinander reden Podcast mit Michael Lorenz. Heute werden wir sprechen über das Thema provokative Therapie bzw. den provokativen Ansatz. Mein Gast wurde geboren 1974 in Bünde, Ostwestfalen-Lippe. Zunächst war er 12 Jahre Angestellter, sowohl in kleinen Familienbetrieben als auch in großen internationalen Konzernen. Seit 2005 ist er Journalist mit dem Schwerpunkt auf das Baustellentagebuch. Wer da mal reinschauen will, baustellentagebuch.de, könnte man einen eigenen Podcast zu machen. Das Thema verlassen wir aber an der Stelle schon wieder. Seit 2011 arbeitet er als Coach im Personalbereich, sowohl für Jobsucher als auch für Firmen bei der Personalgewinnung. Seine Freizeit verbringt er gern mit Saunieren, Schwimmen und Impro-Theater spielen. Zudem ist er einer der wenigen Podcast-Kollegen in Ostwestfalen-Lippe. Sein Podcast heißt Endlich Montag. Herzlich willkommen, Heiko Link.
Hallo, Michael.
Schön, dass du da bist. Also schön, dass du in meinem Podcast bist. Wir sitzen ja hier bei dir. Also schön, dass ich auch hier bei dir sein darf. Heiko, in deiner E-Mail-Signatur hast du mich mal wieder zum Schmunzeln gebracht, weil da steht, bitte empfehlen Sie mich nicht weiter, ich möchte ein Geheimtipp bleiben. Ist das so ein erster Hinweis auf den provokativen Ansatz, den du ja ganz gerne anwendest, oder was war da los?
Ja, es ist, ehrlich gesagt, ist es so ein bisschen wie bei den Prinzen, alles nur geklaut. Ein Freund von mir ist Musiker und die hat irgendwie jemand in der Band, der hat immer nach dem Auftritt gesagt, empfehlen Sie mich nicht weiter, ich möchte ein Geheimtipp bleiben. Ich fand das ziemlich cool und es passt ja sehr gut zum Provokativen. Ja. Also so gesehen konnte ich da gar nicht dran vorbei.
Ne? Sehr gut. War ich der Einzige, der nochmal was zugesagt hat? Oder fällt das gar nicht so auf?
Nee, das ab und zu sagt schon mal. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, wer der Letzte war, aber das kommt schon vor.
Ja, gut. Ja. Also auch Ziel erreicht. Ne?
So. Ja.
Man muss ja auffallen. Genau. So, genau. Bei der provokativen Therapie, provokativen Ansatz. Ist es übrigens ein Synonym? Ist jetzt egal, ob ich so oder so sage? Therapie oder
provokativer Ansatz? Ja, ist ein Synonym. Also Therapie, ich bin ja jetzt kein Psychotherapeut, deswegen würde ich mich jetzt nicht als Therapeut bezeichnen, aber du wirst halt ausgebildet und die bilden halt auch Coaches, Berater, Trainer oder wenn gar nichts passt, passt der Ansatz wahrscheinlich. Also,
Okay. Genau. Alles klar. Gut, genau. Also lagen wir mit Provozieren eben schon ganz richtig. Auch in deinem Coaching provozierst du ja deine Klienten, um Blockaden zu lösen, vielleicht auch größere Probleme aus dem Weg zu schieben. Was glaubst du, warum funktioniert so ein provokativer Ansatz besser als klassisches Vorgehen? Und ich glaube, man kann die Frage auch nur beantworten, wenn du uns noch ein paar Worte dazu sagst, was überhaupt der provokative Ansatz ist. Kann man wahrscheinlich Bücher drüber schreiben. Du hast die Herausforderung, das in ein paar Minuten zu klären.
Die Bücher wurden ja schon geschrieben, nicht von mir, ne, aber es gibt ja Bücher dazu. Ich würde es vielleicht an einem Beispiel ganz gerne erklären. Und zwar als ich angefangen habe, habe ich so mit jugendlichen Schülern gemacht. Jetzt bin ich eher so 30, 40, 50 plus unterwegs. Aber das ist ein gutes Beispiel eigentlich. Und zwar gab es jemanden, der hatte eine Ausbildung begonnen beim Bäcker. Und das war jetzt, muss irgendwie so eine Backfabrik oder sowas gewesen sein. Also der musste immer so Tabletts aufs Band schieben und solche Geschichten. Hatte schon trotz seines jungen Alters so ein bisschen Rückenprobleme. Mhm. Und jetzt war ich halt da und die Frage war, was kann der denn jetzt beruflich machen? Mhm. Ne? Und dann habe ich mich halt mit ihm hingesetzt, da habe ich ihn gefragt, so Mensch, so klassische Frage, einfach jetzt, um mal locker einzusteigen, das sollte jetzt kein langes Coaching werden, so erstmal hören. Was machst du so freizeitmäßig? Ne? Und dann sagt er, ja, er würde an Rollern schrauben. Ne? Okay. Motorroller. Ne? So, was passiert jetzt normalerweise? Was würdest du jetzt als normaler Berater, Coach, Berufsberater, keine Ahnung, was würdest du machen?
Ich würde jetzt erstmal fragen, warum du das Hobby nicht zum Beruf gemacht hast.
So, genau. So, frag mich, ne? Warum machst du das Hobby nicht zum Beruf? Ne? Und dann sage ich dir, ja, weil das, Hobby zum Beruf, das geht nicht. Und so gut schraube ich auch gar nicht. Und ich mache das auch nicht so oft und so richtig kann ich das auch nicht. Und außerdem finde ich keine Stelle. Und ich habe ja jetzt schon diese Bäckerausbildung. Und das ist ja dann irgendwie so blöd gelaufen.
Also so, tausend Gründe so, gesucht, weißt du, um es nicht zu machen.
Genau, und da kannst du einfach, also das kann wirklich... Das kann jemand sein, ein ganz introvertierter, der nie, so ein richtiger Ostwestfale, der nie die Zähne auseinanderkriegt, der kann nix, aber mit sowas nimmt er dich Volley am Netz. Da hast du als Trainer, Coach, Berater, da hast du überhaupt keine Chance, ne? Gar nicht, ne? Und machst ja auch als Eltern dann oder so. Sagst du, ne, guck mal, du machst doch und so weiter. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, wie, du schraubst am Roller? Ja, ja. Ja, wie oft machst du das denn? Ne? Da sagt er, so viermal die Woche würde er an seinem Motorroller rumschrauben. Ne? Der ist voll nicht geeignet. Das war auch der erste Gedanke, den ich hatte. Und du weißt ja, wie es ist, wenn ich mir die Zweiradwerkstatt vorstelle, den Motorradhändler, der freut sich ja, wenn sich bei ihm einer bewirbt, der nicht denkt, er muss einen Kugelschreiber in der Hand nehmen oder auf die Tastatur ticken, sondern der schon mal einen Schraubenschlüssel gesehen hat.
Naja, wenigstens. Also, ne? Erfahrung, ne? Ist immer super.
Ja, ne? So, aber wenn ich dem das sage, nicht, der würde sich ja freuen, dann sagt er natürlich, nee, bei mir aber nicht. Ne? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, was, wie viermal die Woche, ne, das... Das ist ja ein bisschen wenig, ne? Ja, finde er auch.
Ne? Du hast gesagt, viermal ist
wenig. Ja, viermal die Woche wäre ja gar nichts. Okay. Ne? Und dann sagt er, ja, und er, ja, würde nur manchmal dran rumschrauben und so. Und so richtig Ahnung hätte er auch nicht und so weiter. Ich sage, ja, wie ist denn das, wenn du jetzt zum Beispiel über Mittag schraubst, deine Mama hat das Essen fertig, die ruft dich jetzt und sagt, hier, Essen ist fertig und so. Du bist so einer, du kommst bestimmt sofort an dem Roller weg und gehst gleich was essen. Und die muss dich jetzt nicht mit Gewalt da an deinem Roller wegzerren oder so. Nee, gehe ich gleich was essen. Ich sage, ja, gut, also motiviert genug bist du auch nicht, sehe ich schon. Okay. Damit brauchst du natürlich nicht...
Ich krieg langsam
so eine Idee. Damit brauchst du natürlich jetzt nicht ins Vorstellungsgespräch bei so einer Werkstatt gehen. Das ist totaler Scheiß. Du kannst sofort, ja, da kann ich sofort wieder nach Hause gehen. Ich sage, ja, du weißt ja auch nichts. Und alle anderen, und jetzt fängst du an zu verallgemeinern, nicht? Alle anderen, die sich da bewerben, wohl wissend, dass das völliger Quatsch ist, ja. Ne? Alle anderen, die sich da bewerben, die schrauben 7 Tage die Woche, 8 Stunden und die kommen auch nicht freiwillig darunter weg. Erst wenn der Arzt mit Defibrillator angerollt kommt oder so, weißt du, während du halt es ein bisschen lau angehen lässt, ne? Ist ja klar. Und irgendwann fing der an und sagte so, so ein bisschen schrauben könnte er ja doch. Ne? Und jetzt hat der mir erzählt, was er schrauben kann. Ne?
Dann dreht sich das so ein bisschen.
Und dann dreht sich das so ein bisschen. Und ich will ja, dass er mir sagt, was er kann und nicht, dass ich es ihm sage. Und er streitet es ab mit super Argumenten.
Okay, und das war jetzt dieses Mittel der Verallgemeinerung, wo man den Klienten dann so ein bisschen lockt?
Oder? Genau, ja. Das ist, du hast eh keine Chance, alle anderen sind besser. Und wo der dann irgendwann sagt, nee, Moment mal gerade, das kann ja nicht sein.
Diese Allgemeinung kann es dann auch nicht sein. Okay, fühlt der sich dann, sag mal, noch richtig gewertschätzt? Also du nimmst den ja schon ein Stück weit auf die Schippe. Ja. Klingt für mich nach einem echt schmalen Grat. Also der kommt zu dir mit einem Problem und so wie das klingt, scheint er ja, oder ihr wart zumindest auf einem guten Weg, das Ganze zu lösen, auch zu seinem Vorteil, ja.
Ja.
Aber das, also für mich klingt es echt nach einem schmalen Grat. Also wo ist da auch so der Grat zu, du verletzt den vielleicht auch?
Ja, also es ist nicht die Nummer-Sicher-Methode für einen Coach, das ist klar. Grundsätzlich ist es so, das, was das wieder aufhebt, ist die Körpersprache. Ne? Also ich lächle den an und im Gegensatz zu einer normalen, also ich sage jetzt mal Therapie, also du kommst, wie gesagt, bei mir nicht mit deiner Krankenkassenkarte an, aber wenn auch im Coaching, du stellst halt Fragen und der andere kann halt ewig um heißen Brei rumlaufen und wie geht's uns denn heute und dann sagt er irgendwas anderes oder so und ich schieße halt in den Busch und ich gucke, was kommt so. Ne? Und ich fasse den auch mal an. Ne? Also der ist jetzt nicht 10 Meter weg. Ich mache mal so einen freundlichen Knuff an die Schulter oder so. Ich lächle und so. Und die Körpersprache muss genau das Gegenteil von dem sagen, was ich verbal sage. Und ich kann das auch nur machen, wenn ich den mag. Und ich hatte schon mal einen anderen Klienten, der hat zu mir gesagt auch, wenn du mich jetzt nicht so freundlich anlächeln würdest, ich würde dir genau jetzt eine reinhauen. Weißt du? So. Und dann weiß ich, okay, ne? Er hat es verstanden. Also das ist...
okay.
Also das ist liebevolles... Also das ist ganz wichtig, dieses liebevolles... provozieren.
So. Mhm. Also darüber kommt dann im Grunde auch die Wertschätzung. Ja? Also so ein Coaching kann wahrscheinlich nur face-to-face wahrscheinlich nur funktionieren, so wie du es jetzt gerade sagst. Ja. Ne? Oder machst du sowas dann auch mal über Skype und
Co.? Ich habe sowas auch schon mal über Skype gemacht, habe aber vorher abgeklopft. Die, mit der ich das gemacht habe, die sagt, ich kenne das schon.
Okay.
Ich weiß das und es ist halt dann, du kannst dieses Anknüpfen halt nicht machen über Skype und die Körpersprache muss man halt gucken, wenn du da irgendwie eine Bildstörung oder irgendwas hast oder du siehst das nicht so genau. Okay. Gut, lächeln siehst du, aber dann spreche ich schon mit den Leuten vorher.
Okay. Das heißt, da war so eine Grundsympathie schon vorhanden, ihr kanntet euch und dann kannst du das über den Weg auch machen. Okay. Ja, spannend. Wie ging denn die Geschichte aus? Ist er heute Zweirad-Michael in der K, oder?
Nee, der ist in der Autowerkstatt gelandet, was ich gehört habe. Mhm. Das beim Provokativen, das ist ja immer eine relativ schnelle Kiste, ne? Also ein, zweimal treffen oder so und dann ist er auch schon wieder fertig, ne? Weil das einfach emotional so nachwirkt und so reingeht, dass du die Leute holst halt auf der Gefühlsebene ab und dann musst du da nicht 3 Jahre rumsprechen oder so, ne?
Interessant. war auch ein schönes Beispiel.
Also in dem Beispiel war noch ein Klassiker drin, Jugendliche, wenn du die fragst, so, worauf kommt es denn an beim Job? Weißt du? Dann kommt ja gerne mal bloß, ja, Kohle muss stimmen. Mhm. Ne? Kohle muss stimmen. So. Und dann sagst du als Eltern oder als Berater oder sagst du, ja gut, klar, du musst davon leben können, ist schon wichtig, aber guck mal, welchen Stellenwert soll das denn haben und dann versuchst du da eine sachliche Diskussion zu führen oder wie auch immer. Ne? Ja. Und der kam mir natürlich auch mit, ja, was hast du dir denn so gedacht? Ne? Ja, Kohle muss kommen, also wenn die Kohle kommt, dann läuft das. Ne? Mhm. Und dann habe ich ihm halt geraten, er sollte bei dem Bäcker bleiben, weil da hätte er ja nun schon einen Anfang gemacht. Jetzt würde er, wenn er wechselt, kohlemäßig wieder von vorne anfangen. Mhm. Und er sollte einfach doppelt so viele Tabletts in der gleichen Zeit aufs Ding draufschmeißen und dann würde er ja vielleicht einen Akkordzuschlag kriegen oder irgendwie so. Ne? Und dann sagte er halt so, ja, aber er hätte ja schon Rückenschmerzen. Ich sage, ja gut, aber was für ein Problem sind denn Rückenschmerzen, wenn du Geld hast? Verstehst du? Also ich meine, du kannst dann, mach eine eigene Backfabrik irgendwann, du hast jetzt schon angefangen, verschenk keine Zeit und mach so viel Geld, dann kannst du dir eine dicke Karre kaufen, den teuersten Sportsitz, Maß angefertigt, nur für dich und stell dir mal vor, wie viel Weiber du damit abschleppen kannst, das ist doch total geil, dann hast du, dann denkst du überhaupt nicht mehr an deine Rückenschmerzen und so, weißt du? Und irgendwann fing der an mit, ja, na, ja, vielleicht ist das Geld doch, also muss schon, aber jetzt so weit würde ich auch nicht gehen. So, weißt du?
Okay, also, okay, scheint eine Methode zu sein, wo die Leute halt auch gut mit locken kannst, ne? Ja. Wo du wahrscheinlich auch introvertierte Leute durch Behauptungen,
ja, genau,
an die du selber wahrscheinlich jetzt nicht glaubst natürlich, ne?
Ja.
Wo du bewusst auch überspitzt, wo man dann sagt, nee, also an der Stelle ist es jetzt falsch und da widerspreche ich jetzt und
genau,
dann kommt er raus, ne? Und eine Nachfrage muss ich dir noch stellen, was heißt das so im Busch schießen? Das heißt, du hast so Vermutungen, wo du sagst, ah, das eigentliche Problem ist vielleicht in einer Beziehung oder sowas. Genau.
Also nochmal kurz zu den Behauptungen, ganz kurz. Also du darfst es nicht glauben. Wenn du das wirklich glaubst, dass der das nicht hinkriegt, dann wäre es fies. Ne? Also dann kann ich das, dann würde ich den wirklich fertig machen und das darf ich auf gar keinen Fall. So, ne? Also deswegen darf ich es nicht glauben. Und ansonsten, ja, ich gucke, hat der vielleicht einen Druck? Also hat der vielleicht, ich hatte auch schon jemanden, wo ich dann gemerkt habe, da gibt's einen Druck aus der Familie, weißt du? Das soll in so eine bestimmte Richtung gehen und die Familie erwartet das und das Problem ist eigentlich nicht, sich für den Job zu entscheiden, sondern ich habe schon eine Idee, aber was sagen die anderen? So, okay, dann würde ich in diesen Busch reinschießen, so, ne? Oder ich traue mir das nicht zu oder ich mache zu wenig oder keine Ahnung so. Und dann muss halt gucken, springt der drauf an oder nicht. Ne?
Ja, gibt's Personen, für die sich diese Methode besser eignet? Oder andersrum gefragt, Leute, wo es extrem schwierig ist?
Die Grenzen liegen eigentlich immer beim Coach oder Berater oder Therapeut, wie auch immer. Also wo geht der noch mit? Was traut der sich noch zu? Ansonsten kannst du es für alles nehmen. Also erfunden wurde das in Amerika durch Zufall in der Psychiatrie, in einer geschlossenen Abteilung von Frank Farrelly. Und die haben zum Schluss immer gesagt, so ja, also der Typ arbeitet unmöglich, aber uns fällt nichts mehr ein. Jetzt schickt die mal zu Frank, die Leute. Mhm. Und der hat Leute rausgeholt, wo die wirklich gesagt haben, das sind hoffnungslose Fälle, die kriegst du nie wieder ins freie Leben rein. So, ne?
Okay.
So gesehen gehen tut's. Die Frage ist halt, wie weit möchte der Coach gehen? Also was traut der sich zu oder nicht?
Okay, das heißt, du würdest sagen, grundsätzlich ist jede Person dafür geeignet. Man schließt jetzt nicht pauschal erstmal irgendwen aus, sondern es liegt am Coach. Also vielleicht sagt der Coach, okay, da lass mal jemand anders ran.
Meine Frau würde sagen, das ist Quatsch. Für mich ist das nichts. Ne? Und wahrscheinlich ganz viele andere auch noch. Du musst gucken, ich würde sagen, mit sowas kannst du jeden locken. Mhm. Und wie gesagt, du musst halt sehen, wo ist deine eigene Grenze. So, ne? Also es gibt 4 Kontraindikationen, wo du es nicht machen kannst.
Okay.
Und die liegen alle beim Coach. So, das eine ist, das Problem vom Klienten ist zu weit weg. Das heißt, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Was hat er da? Hatte ich schon mal so einen Fall, ne, wo ich dachte, so kann ich nichts, dann fällt dir auch nichts ein irgendwie. Dann gibt es das Problem, es ist zu nah dran.
Okay.
Das heißt, Selbstständiger kommt, sagt, ich verdiene kein Geld. Mhm. Du bist auch gerade selbstständig, verdienst auch kein Geld. Ja. Dann kannst du den schwer provozieren, weil du selber da drin hängst.
Okay. Eigenes Problem.
Genau. Die goldene Regel ist, der Coach muss dem Klienten um eine Woche voraus sein, dann geht's. Muss halt gucken. Du darfst keine Beißhemmung haben. Was also wenn das? Jemand jetzt total depressiv ist zum Beispiel und der tut dir einfach nur leid und denkst, oh, so ein armer Kerl, okay. Und ach du Scheiße, den möchte ich jetzt am liebsten nur drücken, so ungefähr. Mhm. Dann geht's nicht. Oder wenn ich den Klienten nicht leiden kann, dann geht's auch nicht. Also wenn der mir irgendwie unsympathisch ist, ich mag den nicht oder so, dann wird's wirklich fies.
Ne? Ja, dann kannst du wahrscheinlich auch diese Wertschätzung, was wir eben gesagt haben, ne? Dann kannst du die ja gar nicht rüberbringen, die ja essentiell für den Erfolg anscheinend ist.
Genau. Ne? Das ist das, was mich eigentlich noch mal abgesehen davon, dass ich so ein provozierender Typ bin, was mich am meisten angesprochen hat, ist halt dieses, wir trauen grundsätzlich erstmal jedem zu, dass er selber aus was auch immer für ein Problem da ist, dass er aus eigener Kraft da wieder rauskommen kann.
Das ist die Annahme für diesen
Genau, okay. Das ist die Annahme. Also du bist kein Opfer, du kannst es selber schaffen und auch dieses, ich verhafte dich hier nicht auf 3 Jahre, sondern ich sehe zu, dass du möglichst schnell auf eigene Beine kommst. So. Mhm. Und die Leute haben Kraft. Und ich habe zum Beispiel einen, der hatte auch Depressionen und ich habe heute noch manchmal mit dem zu tun. Und der kommt dann halt irgendwie in den Raum und lernt neue Leute kennen und sagt immer erstmal so, ja, ich habe Depressionen und muss halt ein bisschen gucken. Mhm. Und damit kann er die Leute auch total verunsichern. Die gehen anders mit dem um.
Ja.
Weißt du, so wie manch einer vielleicht anders redet mit einem Rollstuhlfahrer oder so. Mhm. Ne? Wo du denkst, ah, weiß jetzt auch nicht, komisch, was mache ich mit dem? Und du redest einfach ganz normal mit denen. Also auf sowas steige ich gar nicht ein, weil ich genau weiß, die haben die Kraft, die können das auch schaffen. So, ne? Und wenn ich das Gefühl nicht habe, dann kann ich auch nicht provozieren. Ne?
Okay. Jetzt hast du gerade ja das Beispiel depressiv angesprochen. Das war nämlich auch noch eine von meinen Fragen. Ne? Also kann man das mit depressiven oder schizophrenen Menschen auch durchführen? Oder gibt's da irgendwie eine Begrenzung?
Ja. Also schizophren hatte ich noch nicht, depressiv hatte ich ja schon.
Ja.
Ja, klar, aber also das geht. Also eigentlich müsste, also provozierenderweise würde ich jetzt ja sagen, nein, mit dem Depressiven geht das natürlich nicht. Also du kannst ja jetzt nicht Freude in so einen dunklen Tag bringen, wie unmöglich ist das? Also ich meine, die sind verdammt, die sind traurig, das ist 8 Tage die Woche so, verstehst du?
Ja.
Und da kann ich jetzt ja nicht einen Witz erzählen. Also das geht ja nicht. Ne? Mhm,
verstehe ich. Ich habe ja auch gerade geschmunzelt, aber ich habe auch gleichzeitig gemerkt, wie sich es halt für mich komisch anfühlte. Ne? Also wo ich glaube ich, Schwierigkeiten als Coach hätte, jetzt so, wenn ich das jetzt morgen machen sollte, dann kriege ich komplett ohne Ausbildung. Sehe nicht in Frage, aber wird sich's für mich gerade echt komisch anfühlen, mit einem depressiven Menschen so umzugehen. Aber du hast ja schon gesagt, es ist letztendlich für den Erfolg eine gute Methode. Deswegen.
Also ich finde, du behandelst sie erfrischend normal.
Mhm. Ja,
ich würde mir normal behandelt werden wünschen.
Ja.
Also egal, ob ich depressiv oder im Rollstuhl oder sonst irgendwie, weißt du. Ich traue denen was zu und das bringe ich auch rüber und nehme die auch für voll einfach. Ne?
Ja.
Es ist blöd, wenn du über jemanden Witze machst und du lachst den aus. Ne? Mhm. Aber stell dir mal vor, du bist einer, wo alle sagen, nee, über den Michael machen wir keine Witze. Ich mach ja immer Witze über Ostwestfalen. Ich bin Ostwestfale, also wieso nicht?
Ne? Ja.
Als Ostwestfale kann ich's. Ne?
Ja. Genau, und das ist ja eh auch eine Kunst, über sich selbst zu lachen.
Ja,
warum soll man es bei einer bestimmten Gruppe dann nicht weitermachen?
Es darf halt nur nicht böse gemeint sein. Ne? Mhm. Also du musst schon sagen, hey, eigentlich mag ich dich.
Mit Wertschätzung oder wie du es eben gesagt hast, auch mal mit einem freundschaftlichen Knuff in die Schulter.
Mhm. Stefan Raab hatte doch mal so schön Randgruppenwitze an den Randgruppen getestet. Ne? Hatte der mal irgendwie so eine Rubrik.
Okay.
Ne? Hat der Polizisten Polizeiwitze erzählt. Ne? Musst du bringen. Ne?
Wer konnte das machen?
Ja.
Der war kein ausgebildeter Coach, oder?
Ja, der kann das einfach so.
Wie hast du das eigentlich für dich entdeckt, den provokativen Ansatz?
Ich mache ja diese Job-Coachings, wo ich den Leuten immer sage, wenn du wirklich Arbeit suchst, hör auf, Bewerbungen zu schreiben. Ne?
Mhm.
Und will dir dann in Firmen schicken und sag, Mensch, du kannst einfach in eine Firma reingehen, du kannst einfach Gespräche führen. Und dann haben alle immer gesagt, ja, das ist ein super praktischer Ansatz, ich erkläre das ja dann auch und das kann ich total nachvollziehen und ist ja super. Und aber im Endeffekt haben es die Leute nicht gemacht, weil irgendwie denkst du, ah nee, in so eine Firma einfach rein kann ich ja doch nicht machen.
Okay, also eher der sachliche formale Ansatz.
Ja, genau. Und da habe ich einfach auch so im Coaching, wenn du halt diese Gut-Zurederei, wenn du sagst, hier, du kannst das doch und so, und ich arbeite mit denen die Fähigkeiten, ich sage, guck mal, das kannst du, ist voll die warme Dusche, ist total schön, mache ich auch noch, ne? Aber irgendwann kommt dann halt dieses, ja, aber ich bin ja dann doch nicht gut genug oder ich habe dann doch nicht lange genug die Erfahrung oder so. Und da verzweifelst du dann einfach, weißt du? Und dann, wenn du dann sagst, ja, wieso denn und gut zureden, und dann sagst du einfach, nee, stimmt, du hast die Erfahrung nicht.
Ja.
Und dann bist du frei. Also dann ist es okay. Ne?
Wurdest du schon mal irgendwie verhauen oder ist es beim Androhen?
es ist der beim Liebe.
Der Schläge geblieben.
Es ist beim liebevollen Androhen der Schläge geblieben.
Ja. Okay. Aber nochmal im Ernst, ist schon mal ein Coaching gescheitert? Also wir haben ja eben gesagt, erstmal eignet sich jede Person erstmal dafür und trotzdem verläuft es ja mit Sicherheit unterschiedlich gut. Ne? Also das mit dem Bäcker scheint ja jetzt ein Happy End gewesen zu sein. Der macht jetzt das, wo er vielleicht auch zu berufen ist, dank dir.
Ne? Ja, da hören wir schon wieder auf, weil ich würde nicht sagen dank mir, weil das entscheiden die Leute selber. Ich gebe einen Anstoß, aber die müssen selber gucken, ob die jetzt Bäcker bleiben oder Kfz-Mechaniker werden oder sonst irgendwie Hartz IV oder Millionär machen wollen. Das dank mir, also so bin ich eigentlich nicht drauf. Ne? Ich gebe so ein bisschen Schützenhilfe, okay, aber die machen das schon selber, die können das auch selber.
Aber ohne deinen Impuls
hätte es ein anderer gemacht. Ne? Irgendeinen Arschloch triffst du immer.
Die Bescheidenheit
Wir beiden
dürfen das sagen.
Wir beiden dürfen das sagen.
Sehr gut. Nee, aber nochmal darauf zurückzukommen. Die können ja unterschiedlich gut laufen. Wann ist so ein Punkt, wo man vielleicht auch sagt, ich glaube, wir kommen jetzt auch nach der, du hast eben gesagt, 2-3 Sitzungen sind vielleicht so typisch. Sagt man dann irgendwann, bei dem beiß ich mir jetzt zumindest die Zähne aus, ich komme da nicht weiter. Sagst du dann irgendwann, also machst du irgendwann die Grätsche, oder?
Ich habe das schon gehabt. Also, dass es nicht ging. Und das war ein Problem, was mir zu weit weg war. Ne? Also ich hatte jemanden, der wollte einen Quereinstieg nochmal machen, wollte nochmal beruflich was Neues machen, hatte auch klar auf dem Schirm, was das sein sollte, hat auch klar auf dem Schirm gehabt, so die und die Weiterbildung will ich dafür machen, damit ich das tun kann, war Anfang 40 oder sowas und hat gesagt, ich möchte mich dann damit selbstständig machen in 10 Jahren. Und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich gesagt, das ist ein langer Zeitraum. Normal wollen die Leute immer schneller, so, weißt du? Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin der Letzte, der sagen würde, du kannst es mit 50 nicht mehr machen. Aber warum willst du denn jetzt so viel Zeit ins Land streichen lassen? Und das war halt so, Antreiber war so Perfektionismus, ne? Wo man auch gut drauf provozieren kann eigentlich. Und da war aber dann die Aussage, ja, ich habe so viel Zeit, weil ich ernähre mich gesund, ich mache so den Sport, den ich brauche und ich weiß, ich werde auf jeden Fall 120 Jahre alt oder irgendwie so um den Dreh und deswegen habe ich die Zeit. Ich kann das dann einfach noch ganz lange so weitermachen und bei mir ist es so, ich habe ein paar Leute zu früh sterben sehen und habe selber auch schon ein paar Mal Glück gehabt und ich weiß nicht, da habe ich gedacht, nee, das ist mir jetzt zu krass. Also das konnte ich nicht. Ja. Ne? Und dann das war schön zu provozieren, so für den Perfektionismus. Aber das andere fand ich mit dem, was ich selber erlebt habe, so strange, das ging nicht. Ne?
Ja.
Ja, und dann ist es halt okay. Das passiert.
Mir ist dieser provokative Ansatz auch einmal untergekommen.
Ja.
Also seitdem ich selbstständig bin, habe ich mir halt auch einen Coach gesucht. Ich hatte sonst im Unternehmen auch eigentlich immer einen Mentor. Und das war jetzt für mich halt die Idee, weiterhin jemanden da zu haben. Genau, und ich habe im Februar hatte ich ja mein erstes Podcast-Event und das war für mich schon eine ganz besondere Nummer und da war ich im Vorfeld auch echt aufgeregt. Da habe ich mit dem Coach drüber gesprochen und habe ihm dann halt auch gesagt, ja, ich mache mir da echt Sorgen, ob da alles passt und so, meinte er, ja, weswegen denn genau, ne? Also ist dein eigener Vortrag oder was ist es, ne? Und dann habe ich ihm halt auch gesagt, nee, eigentlich habe ich halt Bedenken, dass irgendwas so in der Orga, so im Ablauf irgendwie komplett schief läuft. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat dann irgendwann so aus dem Nichts für mich, ich kannte diese Methode bis dahin ja nicht, ne, hat er halt gesagt, du Michael, weißt du was, es ist ganz wichtig, dass du ganz fest daran glaubst, dass es bei dir wirklich schief geht. Ne? Bitte denk da jeden Morgen dran, auch jeden Abend nochmal, ne? Ganz, ganz fest. Und dann dachte ich auf einmal so, hallo, was ist hier?
Du Blödmann,
was ist hier denn los? Ne?
Ja.
Aber es brauchte gar nicht viel Abstand, weil das ist jetzt wo du es auch nochmal sagst, auch mit Körpersprache und so, das ist alles so gewesen, alles so erfolgt. Also er hat das dann auch richtig gut gemacht. Und natürlich hat es die Stimmung da dann so ein bisschen gelöst, ne, weil bis dahin war es vielleicht auch ein bisschen ernstes Gespräch. Ich musste fortan, das waren noch irgendwie 2-3 Wochen bis dahin, ne, immer wenn ich mal wieder gedacht habe, so, ah, sei ich schon daran gedacht, musste ich jedes Mal in mich reingrinsen und habe an diesen Satz oder an diese beiden Sätze gedacht. Ne? Und genau, so bin ich so ein bisschen auf dieses Thema aufmerksam geworden.
Das ist der Mist, du wirst es nicht mehr los. Wenn der dir so einen Stachel da reingesetzt hat, ne, du wirst ihn nicht mehr los. Ja. Das erinnert mich noch an einen anderen Klienten. Der kam und redete ganz normal. Ne? Mhm. Ganz normal. Aber der hatte so diese Manipulation. Das heißt, der hat dir unterschwellig, zwischen den Zeilen hat er dir immer mitgegeben, du bist jetzt dafür verantwortlich, also ich komme jetzt hier hin, ich buche dich jetzt und ich bezahle das ja auch und du bist jetzt dafür verantwortlich, dass das bei mir wieder geht. Weißt, ich bin das Opfer und dein Job ist jetzt, hol mich da raus. Und das hat er unterschwellig, hat er diese Opferrolle immer mitgegeben, inklusive der Aufgabe, du musst dich jetzt drum kümmern. Mhm. Und das macht er ja nicht nur bei mir.
Ja.
Verstehst du, das macht er ja immer. Mhm. Und das führt natürlich dann auch, wer hat denn da Bock drauf? Ne?
Ja.
Das sagt ihm aber keiner. Ne? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich finde das super, diese Fähigkeit, diese Opferrolle, wirklich so unterschwellig, also man merkt es ja kaum, aber trotzdem ist es da. Ne? Das ist super. Also daraus solltest du was machen, verstehst du? Und gib den Leuten, und weißt du, ey, wenn es nicht funktioniert, mach mal noch ein bisschen mehr Druck, dass die das für dich erledigen sollen, weil vielleicht haben die es noch nicht verstanden. Ich meine, die anderen sind ja meistens auch ein bisschen doof, weißt du? Und mach mal, ne?
Ja, stark.
Ja, und du musst es einfach nur beobachten und dann zerrst es ans Licht sozusagen und sagst es aber liebevoll, weil ich habe ja mit dem, ich bin mit dem klargekommen, ich fand den nett. So, ne? Und ich hab's halt bei mir nicht abladen lassen, so. Darf's auch nicht, ne? Dann geht das in die Hose, ne?
Und wie hat der reagiert? Also hat er gemerkt, dass...
Ja, der hat reagiert wie einer, dem sowas noch nie gesagt wurde, aber der ganz schön ertappt wurde gerade. Ja. Sowas.
Also ein bisschen unangenehm.
Nee, unangenehm so, würde ich... Ja, weiß ich nicht. Also wie das so ist, wenn man gerade so merkt, ja stimmt, ich mach das so. Ne?
Ja.
Ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Also den genauen Gesichtsausdruck habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber wir sind auf jeden Fall im Guten auseinander. Ne?
Ja. Ich will noch mal ein bisschen zum Anfang zurück, weil ich bei jedem Beispiel merke ich wieder, ich bin so hin und her gerissen zwischen, ich glaube, das kann wirken wie so eine Explosion, ne, wo du sagst, okay, dieses Problem, das ist irgendwie überlagert, das hat ganz viele Schichten, ne? Also das eigentliche Problem, was der Mensch hat. So teilweise oder vielleicht auch oft kommen ja Menschen dann mit Auswirkungen oder mit Symptomen wahrscheinlich zu dir, ne? So, aber dieses eigentliche Problem ist ja wahrscheinlich in viele Schichten gepackt, ne? So, und denke ich so, okay, mit dieser Methode, mit diesem Ansatz kann das wahrscheinlich wirken wie so eine Explosion, ne, wo du sofort diese ganzen Schichten weghaust.
Explosion hört sich jetzt gerade sehr schmerzhaft an, finde ich. Ne? Also der Witz ist ja, den Druck zu lösen, indem der Klient über seine eigenen Stolpersteine lacht. So, und der Klient lacht mehr. Wenn ich mehr lache, dann ist es in die Hose gegangen, weißt du? Ich bin froh, dass du lachst. Und da, wo Lachen ist, ist halt nicht mehr diese Anspannung. Und dann explodiert es weg, wenn du so willst, aber es zerreißt sich nicht in 1000 Stücke.
Nein,
weißt du?
Also, ne? Nein, das meine ich. Genau. Okay. Genau. Nur schnell sozusagen diese ganzen Schichten schneller wegzukriegen, als über die klassische Therapie oder über klassische Ansätze, ne? Wo du es wahrscheinlich so scheibchenweise versuchst, so diese Schichten abzutragen. Kommst du hier, das ist halt so meine eine Seite, die so in mir spricht, komme ich schneller zum Kern des Problems. Auf der anderen Seite ist so, wo ich denke, ist es vielleicht nicht für den einen oder anderen echt zu hart oder weiß nicht, bricht da auch mal einer in Tränen aus? Ich meine, das kann ja auch ein Weg zur schnellen Besserung sein, aber...
Taschentücher habe ich da, die sind auch manchmal im Gebrauch, aber nicht, weil ich jetzt den Kopf abgehakt habe, sondern weil halt manchmal auch Sachen dann... manchmal sind es halt auch schwierige Sachen, so wo man traurig ist oder so. Aber wenn jemand da sitzt und ist traurig, weint vielleicht auch und fängt dann aber im Weinen an zu lachen, so weiß ich, meine, was Großes kannst du eigentlich gar nicht hinkriegen.
Ja, das ist, ja dann weißt du wieder, dass du es
also, geschafft hast. Ja, genau. Aber das ist halt, wenn du mit Menschen arbeitest, das ist so. Ne? Also manche sind ja auch im Job dann so verzweifelt oder das, und manche sind halt näher am Wasser gebaut, andere, die heulen nicht, wenn der Fuß abgehackt ist, ich weiß es nicht, ne? Aber Indianer kennt keinen Schmerz. Ist übrigens auch ein schöner Glaubenssatz dann wieder, ne? Indianer kennt keinen Schmerz, bist du aufgewachsen, ziehst immer durch, ne? Genau. Ne? So ist es. Ne?
Ja, sehr schön.
Ja.
So, abschließend habe ich noch zwei Sachen für dich. Ist man als Coach in dem Bereich, also provokanter, sag mal so,
provokativer Coach,
bist du selbst noch offen für diese Methode? Also, weil du sie ja wirklich sehr im Detail kennst, du weißt genau, ach, jetzt macht er das so und guck mal hier, jetzt fasst er mich an, damit alles gut ist. Ich provoziere es vielleicht auch bewusst ein bisschen.
Schon was gelernt die halbe Stunde?
Es nützt mir gar nichts.
Ich weiß nicht, zu wem habe ich das denn schon mal gesagt? Habe ich das nicht sogar zu dir gesagt? Ich weiß es gar nicht. Irgendwie, dann hatte ich auch irgendwas. Ich meine, man wird nur Coach, wenn man weise und erleuchtet ist, weißt du, ne? Gottgleich. Deswegen hat man ja eigentlich keine Probleme, sonst könnte man
deswegen
ja nicht Coach
werden. Keiner.
Ja, deswegen bist du keiner, ne? Und ich bin einer. So. Aber wenn du selber mal ein Problem hast, ne? So ein halbseidender Coach halt nur bist, ne? Und dann kommt mir einer, ich weiß nicht mehr, wo das war's, und dann sage ich auch, fang nicht an, mich zu provozieren, weil ich weiß genau, wenn der jetzt einen Treffer landet, dann habe ich verloren, dann war's das mit meinem Glaubenssatz, so, ne? Es nützt mir nichts.
Tu's nicht.
Tu's nicht, ich will mein Problem behalten, mir geht's gerade so schön schlecht. Die Welt kümmert sich um mich, ich werde betudelt und alle streicheln und puckern mich und jetzt kommst du und machst mich stark.
Okay,
ja,
gut.
Ja.
Das war ein schöner Weg, diese Frage zu beantworten.
Nicht wahr? Ja, ich habe immer Angst, wenn mich einer provoziert. Das ist einfach, es hilft zu schnell. Ja.
Okay, also ich nehme daraus mit, das schadet der ganzen Sache gar nicht. Vielleicht beschleunigt sie sogar eher noch. Dann kann ich jetzt ja auch provokativer Coach werden.
Ja, hau rein.
Sehr gut. Dann meine klassische Abschlussfrage. Deine drei besten Tipps für wirksame Kommunikation.
Die Mega-Frage, ja, vor der ich so viel Angst hatte.
Ich wusste gar nicht, dass sie kommen.
Ja, nee, ich wusste nicht. Ich habe die ja mal, das habe ich dir schon gesagt, mal die auf der Webseite gesehen und gedacht, gut, dass ich die nicht beantworten muss. Und jetzt habe ich die ja von dir in diesem Text vorweggekriegt und da fiel mir spontan was ein, das habe ich sofort aufgeschrieben, weil jetzt kann ich es nämlich ablesen. Also, scheiß auf freundliches Getue, ne? Und sag stattdessen, wie es ist, ne? Weil, also, dieses freundliche Getue, da kann ich gar nicht drauf. Das ist so, als wenn einer keine Witze über mich macht, ne? Lächle dabei und knuff den anderen an die Schulter, ne? Körpersprache positiv, ne? Und dann sag, wie es ist. Ich finde, da kommst du zumindest in Ostwestfalen, kommst du da gut mit rum. Ne?
Sehr gut. Sehr schön. Super, Heiko.
Ja.
Dann lieben Dank dir.
Ich danke
fürs
dir.
Fürs Gespräch.
Ja. War doch schön,
ne? Gar nicht so provozierende Gespräche.
Sollen wir noch.
Dankeschön.
Danke.